The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Freitag, der 13. Februar. Ich melde mich heute aus München. In Wurfweite des Bayerischen Hofes haben wir unser Podcaststudio aufgebaut. In Bayerischen Hof beginnt in wenigen Minuten die Münchner Sicherheitskonferenz.
This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place.
Friedrich Merz hat begriffen, die Welt ist kein gemütlicher Ort, zumindest geopolitisch nicht. Ähnliches wird Merz gleich auch in seiner Grundsatzrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagen. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, ein Top-Diplomat der Bundesrepublik, geht sogar noch weiter. Er sagt, die Welt sei eingetreten in ein Zeitalter der abrissbirnen Politik und US-Präsident Trump, den nennt er ein Demolition Man, ein Mann der Zerstörung. Europa sei unter Druck.
Wir sind als Europäer am Ground Zero.
Aber Gemach, Trump ist nicht unkaputtbar. Sein Stern sinkt schon. Wir sollten vor lauter Trumpphobie diesen Moment, diesen historischen Moment nicht verpassen. Denn für den amerikanischen Präsidenten sind die aktuellen Umfragewerte auch kein cozy place. Real Clear Politics, das ist eine wichtige Politikseite in den USA und die errechnen den Durchschnitt aller Zustimmungs- und Ablehnungswerte eines Präsidenten. Und daraus lernen wir, dieser Durchschnittswert besagt, 55% der Amerikaner sind unzufrieden mit der Leistung ihres Präsidenten und nur 42% sind glücklich. Das passt so gar nicht zu der Eigenwahrnehmung von Donald Trump.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better.
Drei Gründe, warum der Präsident auf dem absteigenden Ast sich befindet. Erstens, die sonst so gefügigen Republikaner proben den Aufstand. Im Repräsentantenhaus wurde am Mittwoch über eine Resolution abgestimmt, um die von Trump gegen Kanada verhängten Zölle außer Kraft zu setzen. Und siehe da, auch 6 Republikaner stimmten gegen die Zölle für das Nachbarland. Trump war außer sich. Das Ganze ist umso bemerkenswerter, als dass diese 6 Republikaner offen Widerstand gezeigt haben, obwohl Trump am Ende sich trotzdem durchsetzen kann. Zweitens, Trump bekommt immer mehr Probleme bei jenen Wählergruppen, die ihm zum Sieg verholfen haben. Das meldet jetzt das US-Politikportal Axios.
I love our farmers. A lot of these farmers, they don't make a lot of money, but they, it's a way of life and they love their way of life and they love that dirt. That dirt is the most beautiful thing they've ever seen. They love it. I mean, they're farmers, they love doing it. They don't know how to do anything else, but they don't want to do anything else.
Trump sagt, er liebe die Farmer und die lieben ihren Matsch. Doch die Gegenliebe vertrocknet offenbar. Bei seiner Wiederwahl hatte Trump fast 78% der Farmer hinter sich. Aber Amerikas Bauern werden von den Zöllen belastet. Maschinenteile, Dünger, alles was importiert wird, ist auf einmal teurer. Und die gesunkene Nachfrage aus dem Ausland treibt im Inland die Preise für Weizen, Soja und Co. nach unten. Schlecht für die Landwirte. Die Importe teuer und im Inland sinken die Preise. Keine gute Mischung. Auch die Gruppe der Schwarzen und Latinoamerikaner wenden sich ab. Bei seinem Amtsantritt fanden ihn noch 48% der Latinos toll. Jetzt sind es 10% weniger. Für die große Mehrheit stand damals eine starke Wirtschaft ganz oben auf der Wunschliste. Bei aktuellen Preisen von $7 pro Karton Eier haben sich diese Hoffnungen zerschlagen. Die Menschen in Amerika finden das Leben zu teuer. Sie können sich Donald Trump offenbar nicht leisten. Die Gewalt von Eisbeamten, also das aggressive Vorgehen der Ausländerbehörde gegen Menschen, vor allem mit südamerikanischem Aussehen, tja, das tut sein Übriges. Die 2 Toten in Minneapolis haben die Trump-Wähler aufgebracht, entsetzt, genauso wie auch demokratische Wähler. Das Herz von Amerika schlägt da, wo es zu schlagen hat, und in diesem Fall nicht bei Donald Trump. Und schwarze Wähler dürfte Trump zusätzlich mit einem Post verlieren, auf jeden Fall verärgert haben. Ein Post, der einen neuen moralischen Tiefpunkt für das Weiße Haus markiert. Vor gut einer Woche war es da, kam ein KI-generiertes Video heraus, in dem die Köpfe von Barack und Michelle Obama auf Affenkörper montiert wurden. Dazu die folgende Musik. Rassismus pur, das fand auch der einzige schwarze republikanische Senator Tim Scott. Trump wies sofort die Schuld von sich, habe das Video gar nicht zu Ende gesehen, und überhaupt haben das seine Mitarbeiter gepostet. Eine Entschuldigung blieb aus. Na, und auch Punkt 3 darf nicht vergessen werden. Trump hatte vor seiner Wahl Folgendes großspurigst angekündigt.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Er werde den Krieg in der Ukraine beenden und, kompetent wie er ist, natürlich in Rekordgeschwindigkeit.
I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day.
Nun ja, wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Putin hat Trump immer wieder vorgeführt. Auch ein prunkvoller Empfang in Alaska führte zu exakt gar keiner Verbesserung für die Menschen in der Ukraine. Fazit: Nichts währt ewig, erst recht nicht die Herrschaft von Trump. Womöglich hat er politisch die besten Zeiten schon hinter sich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Andriy Melnyk war streitbarer Botschafter der Ukraine in Berlin. Heute vertritt er sein Land in New York bei den Vereinten Nationen. Er warnt uns Europäer zu glauben, wir könnten Putin zähmen nach einem Ende des Ukraine-Kriegs. Er glaubt, der Mann marschiert weiter. Sein Vorschlag: All in.
Wie jetzt Europa all in militärisch gehen sollte in diesem Krieg.
Die Chefreporterin Politik bei The Pioneer, Carina Mössbauer, spricht über das wildeste Gerücht dieser Tage. Wird Merkel Präsidentin? Und dann ist Chelsea Speaker zurück aus Saudi-Arabien. Und wir sprechen über ihre Erfahrungen in diesem Land. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf Mercedes. Da hängt der Stern ein bisschen schief. Und wir sprechen über einen Paukenschlag des Popgeschäfts vor heute genau 30 Jahren.
Es ist der härteste Winter seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Die Bemühungen und Aufforderungen an Russland, nicht weiterhin gezielt die Energieinfrastruktur anzugreifen, sie verhallen scheinbar ungehört.
Denn wieder gab es in der Nacht genau in diesem Bereich russische Angriffe. So verschlimmert sich neben all dem Leid, den dieser Krieg für die Menschen mit sich bringt, auch die Energieversorgung des Landes.
Der Ukraine-Krieg tobt seit genau 1450 Tagen und die Angriffe von Putins Truppen werden heftiger. Zugleich muss man feststellen, Politik, Öffentlichkeit, ja, auch die Medien werden allmählich müde, was diesen Krieg angeht. Die Aufmerksamkeit schwindet, die Geduld auch. Viele wollen nur noch, dass es vorbei ist. Genau darin sieht Andriy Melnyk die gefährliche Naivität der Europäer. Melnyk ist Diplomat, Jurist und für viele einer, der die Diplomatie aus ihrer Komfortzone geholt hat, weil er deutlicher ist als deutlich. Als Botschafter der Ukraine in Berlin trat er laut, mahnend und oft kontrovers auf. 2015 bis 2022 war er Botschafter in Berlin, danach Vizeaußenminister in Kiew, dann Botschafter in Brasilien. Und seit Mai 25 ist er ständiger Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen in New York. Mit ihm habe ich kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen. Das ganze Gespräch hören Pioneers in der Pioneer-App. Aber wichtige Auszüge dieses wichtigen Gesprächs, wie ich finde, gibt es für alle hier und jetzt. Schönen guten Morgen, Andriy Melnyk.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sagen Sie uns, wie ist die Situation bei Ihnen zu Hause? Wie ist die Situation entlang dieser über 1000 Kilometer langen Frontlinie? Der Krieg, auch wenn er ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden ist, ist aus dem Alltag der Ukraine nicht verschwunden, richtig?
Leider nicht. Und im letzten Monat haben wir die schlimmsten Zeiten seit dem Kriegsbeginn erlebt. Und das dauert leider an. Wir sprechen jeden Tag mit unserer Familie, die ist zum Teil in Kiew, meine Schwiegereltern und meine Mutter in Lviv. Und das, was wir hören, klingt eher nach einer Apokalypse. Und das übertreibe ich ehrlich gesagt nicht, weil seit über einem Monat gibt es nur eine Stunde, vielleicht zwei Stunden Strom pro Tag. Keine Heizung seit vier Wochen, zumindest nicht in Kiew. Die gesamte Familie verbringt die Zeit in der Küche. Da gibt's noch die Gasversorgung und da hält man sich quasi warm. Und das mitten im 21. Jahrhundert. Das ist kein Mittelalter, sondern da können wir über die Steinzeit reden und keine Aussicht, dass sich in den nächsten Wochen oder Monaten verbessert, weil die Russen es geschafft haben, die Energieinfrastruktur so hart zu treffen, dass wir für den Wiederaufbau lange Zeit brauchen werden.
Aber gleichzeitig, Herr Melnyk, hat man das Gefühl, dass am Verhandlungstisch schon Bewegung ist. Wenn wir den ganzen Nebelqualm wegtun, dann sehen wir doch, dass Marco Rubio, aber insbesondere Herr Witkoff, auch Herr Kushner unterwegs sind, dass am Verhandlungstisch Papiere, Ideen gewechselt werden und wir ein Stück weiter sind als vielleicht vor einem Jahr. Oder sehen Sie gar keinen Frieden in absehbarer Zeit?
Haben Sie recht, da tut sich jetzt vieles in Bezug auf eine mögliche Verhandlungslösung. Wir haben seit Monaten diese sogenannte Shuttle Diplomacy, also immer wieder gibt es Reisen, ob nach Florida, nach Abu Dhabi, auch in Berlin gab es diese wichtigen Treffen vor kurzem. Die Gespräche laufen fast ununterbrochen, das stimmt. Auch wenn die Russen jetzt zweimal daran teilgenommen haben, es ist so, dass man von einer politischen Lösung noch meilenweit entfernt ist. Und das ist sehr bedauerlich. Und darum geht es. Im Moment ist es so, dass Putin von seinen Kriegszielen nicht abrückt. Er glaubt, dass die Zeit für ihn spielt, weiß, dass er auch mit hohen Verlusten weiterhin ukrainisches Gebiet besetzen kann. Und deswegen laufen diese quasi beiden Tracks parallel. Einerseits die Gespräche, die geführt werden, und andererseits diese brutale Realität vor Ort. Und deswegen müssen auch die Europäer jetzt ihre Stimme wieder erheben und dafür sorgen, dass sie nicht nur quasi ein Zaungast, ein Beobachter sind, sondern dass sie sich einbringen und diesen Verhandlungsprozess auch beeinflussen. Nicht nur mit Statements, nicht nur mit Initiativen, sondern auch mit Taten, mit neuen Sanktionen.
Aber Herr Melnyk, die Europäer sind ja tatsächlich, wie Sie sagen, Zaungäste, sind ja in keinem der Formate, weder in Florida noch, wenn man sich im Nahen Osten trifft, dabei. Die Berliner Konferenz ist eine große Ausnahme gewesen. Ansonsten sind wir, auch aus Sicht der Amerikaner, kein Verhandlungspartner. Ist das richtig Ihrer Ansicht nach? Und falls Sie sagen, das ist nicht richtig, warum drängt die Ukraine nicht darauf, dass Friedrich Merz, Macron, Frau von der Leyen, ein Europäer über Europa verhandelt?
Darüber reden wir mit unseren europäischen Freunden. Die Frage ist, wie sie selbst für sich diese Rolle definieren sollten, wie sie quasi jetzt einspringen und wie sie ihre eigenen Interessen jetzt artikulieren, auch gegenüber den Amerikanern. Man hört immer wieder aus Russland, Putin will die Europäer gar nicht an diesem Tisch sehen. Ihn kann man verstehen, natürlich, aber er kann nicht umhin. Das heißt, es wird gar keine Lösung geben, egal ob wir jetzt über diese Garantien reden, was die Sicherheit betrifft, damit ein neuer Krieg nicht ausbricht, oder andere Themen. Ohne Europa wird es keine Lösung geben. Das steht für uns klar.
Melnyk glaubt zwei Dinge nicht. Erstens glaubt er nicht, dass Putin nach einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine sein Militär einfach wieder heimholen wird. Das Zweite, was Melnyk nicht glaubt, ist, dass wir Europäer genau diese kriegerische Natur des Kreml-Chefs verstanden hätten. Melnyk wünscht sich eine breite europäische militärische Koalition, die gegen Russland all in geht.
Mein Vorschlag wäre jetzt, also nicht erst in 2-3 Jahren, in der man sich so Zeit nimmt, wie es aussieht, ich meine jetzt Europa oder auch die Bundesrepublik, sondern dass man schon heute eine Neubewertung der Lage vornimmt, aus militärischer Sicht. Und ich glaube, dass wir jetzt nach dieser neuen Bewertung der Lage mit den europäischen Verbündeten, vor allem in der NATO natürlich, zu einer Erkenntnis kommen müssen, wie jetzt Europa, und das meine ich auch, all-in militärisch gehen sollte, in diesem Krieg. Das ist, was ich mir wünschen würde als Bürger, als Diplomat, dass man nach 4 Jahren Krieg, 4 Jahre, es ist schon länger als der Zweite Weltkrieg für uns Ukrainer, dass man jetzt endlich quasi in Ruhe schaut, was man hat, dass man die Fehler analysiert, und wir haben viel zu viele Fehler gemacht, und dann aus dieser Erkenntnis vielleicht auch die neue Kraft gewinnt, um diese russische Gefahr, die immer klarer und akuter und offensichtlicher wird, auch für die Deutschen, mit allen Mitteln, über die wir verfügen, zu treffen.
Herr Melnyk, All-in heißt dann für Sie aber, aus einem ukrainisch-russischen Konflikt einen europäischen Konflikt zu machen, von dem Sie davon ausgehen, dass Putin ihn ohnehin führen möchte, diesen Federhandschuh anzunehmen und in eine europäische Schlacht zu ziehen, mit aller Unterstützung der Nationalstaaten gebündelt an der Frontlinie, wo dieser Krieg jetzt steht. Ist das, was All-In bedeutet?
Es ist eine Prävention, denn wenn man Analysen von Nachrichtendiensten heute liest in Europa, da ist diese Schlussfolgerung für alle klar. Putin will einen größeren Krieg. Das steht fest. Und anstatt jetzt, wie gesagt, dass jedes einzelne Land sich darauf individuell vorbereitet, die Deutschen hoffentlich besser als die anderen, aber das wird dann nicht dazu führen, dass wenn es soweit ist, dass man erfolgreich sich dagegen wehren kann. Das kann man nur gemeinsam tun. Das kann man nur tun, indem man die Ressourcen, die man hat, noch besser bündelt, besser koordiniert. Und wir sehen die Unstimmigkeiten, die jetzt auch zwischen Paris und London und Berlin auch jetzt immer wieder zutage kommen. Das muss aufhören. Und wie gesagt, die Ukraine wäre auch bereit, auch jetzt unter diesen Umständen, unter denen wir überleben müssen, Teil dieses Systems in Europa zu werden und diesen Beitrag dazu zu leisten, dass dieses Europa von übermorgen so stabil, so massiv dasteht, dass Russland, ob Putin oder egal wer an der Macht dasteht, nie wagt, das Kontinent anzugreifen. Aber es ist zu wenig, indem man nur jetzt quasi hofft, okay, wir haben ein bisschen Zeit gewonnen, vielleicht noch ein paar Jahre, und da werden wir in Ruhe diese Aufgaben bewältigen und dann hoffen, dass wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende ist, dann vielleicht gelingt es, eine Einigung mit Russland zu erreichen über Beschränkung von Militärkontingenten in diesem Teil Europas, und dann hat man gewisse Ruhe. Also das wünsche ich mir, dass das so geschieht. Aber ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird.
Sie halten dieses Denken für eine Illusion, richtig?
Ich halte dieses Denken für eine Illusion, eine gefährliche Illusion. Auch wenn man dann die Menschen in Europa, in Deutschland lieber beruhigt, dass okay, die Ukraine ist was anderes, die konnten den Krieg nicht verhindern, jetzt müssen sie die Zeche zahlen. Aber wir sind strategisch denkende Menschen, wir werden schon diesen Ausgleich mit Russland finden. Wir werden nicht zulassen, dass Russland uns angreift. Das höre ich immer wieder, muss ich Ihnen sagen, dass die Europäer quasi glauben, dass sie nicht klüger sind als wir, aber dass sie dann doch mit den Russen, wenn die Zeit kommt, diese strategische Einigung erzielen, im Sinne des Kalten Krieges, wie es immer wieder doch möglich war, eine Kriegsgefahr zu verbannen. Das ist eine Illusion, die sehr gefährlich ist.
Das ganze Interview mit Melnyk gibt es auf thepioneer.de für tapfere Zuhörerinnen und Zuhörer. Den Link finden Sie in den Shownotes. Es lohnt sich, diesen eindringlichen Appell eines intimen Insiders der militärischen, aber eben auch der politischen Situation in der Ukraine in Ruhe anzuhören. Wir bleiben international heute Morgen und schauen nach Saudi-Arabien, wo meine Kollegin Chelsea Speaker mit einer Gruppe von Pioneers auf Expeditionskurs war Und jetzt ist Chelsea wieder zurück und hier bei mir im Studio. Einen schönen guten Morgen, Chelsea.
Guten Morgen, Gabor.
Du bist gerade zurückgekommen und jetzt mit unserem Team auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ganz kurz, wie war es in Riad? Wie seid ihr als Pioneers da aufgenommen worden?
Gabor, ich bin jetzt noch etwas müde. Es fühlt sich an wie im Fiebertraum. Also wir wurden wie Staatsgäste empfangen in Riad. Wir hatten Gespräche mit dem Minister für Industrie und Rohstoffe, mit dem Minister für Wirtschaft und auch mit anderen hohen Beamten in den anderen Ministerien und Behörden. Und alles natürlich mit dem Ziel, uns zu zeigen, welche Investitionsmöglichkeiten das Land so zu bieten hat mit seinen 37 Millionen Einwohnern. Und sie sehen vor allem Potenzial für deutsche Investoren im energieintensiven Produktionsgewerbe, weil die Energiekosten dort so niedrig sind. Und sie sind aber auch sehr bestrebt und sie waren auch sehr interessiert an unserer Gruppe, mehr über unsere mittelständischen Unternehmen zu erfahren und wie diese spezialisierten Betriebe mit lokalen Partnern vielleicht zusammenarbeiten können.
Was würdest du sagen, Chelsea? Was war dein Schlüsselmoment dieser Reise?
Also es gab ein paar, aber vor allem gab es einen Moment, wo ein Minister gesagt hat, dass die öffentlichen Einrichtungen, dass die Politik eigentlich der Diener des privaten Sektors ist. Und da gab es auch wirklich Applaus von unserer Delegationsgruppe.
Das kann man verstehen. In Deutschland ist es andersrum. Saudi-Arabien hat große staatliche Infrastrukturprogramme hier aufgelegt. Vision 2030 heißt eins davon. Was konntest du davon und die Gruppe, was konntet ihr davon sehen?
Ja, wir haben ganz viel über diese großen Gigaprojekte, also diese sogenannten Gigaprojekte gehört. Der Ölpreis hat nachgegeben und das bedeutet für ein Ölland wie Saudi-Arabien, das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker, natürlich. Wichtige Projekte, wie gesagt, diese Gigaprojekte, die wurden jetzt auf Eis gelegt oder so aufgeteilt, dass nur erste Projektphasen oder Stufen ausgeführt werden. Und derzeit liegt der Fokus stattdessen auf der Infrastruktur für die Weltexpo 2030, die ja in Riad stattfinden wird. Aber ganz klar ist, und das hat man in allen Gesprächen gespürt, man will weg vom Öl, man will die Wirtschaft diversifizieren und dabei ist der Tourismus ein ganz zentraler Schwerpunkt. Letztendlich ist das Land eine Monarchie und die Politik hat den Arbeitsauftrag bekommen, alles dafür zu tun, um es den Unternehmern einfacher zu machen. Und das haben wir immer wieder in allen Gesprächen gespiegelt bekommen.
Ihr wart ja mit 25 Pioneers, darunter 5 Frauen in Riad. Jetzt würde mich interessieren, wie wurdest du ganz persönlich als Frau behandelt? Was ist dir beim Gang durch Ministerien, Firmen, Stadtteile aufgefallen?
Ja, ich würde sagen, und ich hatte es vielleicht auch anders erwartet. Also es ist wirklich so, dass ich würde sagen, so 80% der Frauen voll verschleiert sind, obwohl die Vollverschleierung nicht mehr vorgeschrieben ist. Saudi-Arabien ist ein streng muslimisches Land natürlich. Es gibt keinen Alkohol im Café, auch nicht im Hotel für internationale Gäste. Und ich und die anderen Frauen unserer Delegation haben uns aber eigentlich total wohl gefühlt, auch in westlicher Kleidung, auch wenn wir alleine unterwegs gewesen sind. Es gibt sicherlich auch Unterschiede zwischen der jüngeren und älteren Generation in Saudi-Arabien, aber in diesem Land, und das muss man auch sagen, sind über 70% der Menschen unter 35. Das ist hier in Deutschland auch kaum vorstellbar. Man merkt also, dass in dieser Gesellschaft sehr, sehr viel im Wandel ist. Und wir haben in allen Begegnungen, sowohl in den Ministerien als auch einfach auf der Straße, auf dem Markt, im Café, eine unfassbare Gastfreundschaft, eine Hilfsbereitschaft und auch richtig Humor erlebt. Wir wurden vorgestern, vielleicht eine kleine Anekdote, spontan von einem Scheik, dem Familienoberhaupt einer der größeren Industriefamilien in Riad, die 6 Unternehmen im Baubereich haben, auf seine Kamelfarm eingeladen. Und ich habe, Gabor, du wirst es nicht glauben, Kamelmilch getrunken und auch die Datteln direkt von den eigenen Bäumen gegessen.
Datteln von den Bäumen, das verstehe ich. Kamelmilch, da beneide ich dich nicht. Vielen Dank, Chelsea, für dieses Update direkt nach deiner Rückkehr.
Danke, Gabor.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
In Berlin sorgt gerade ein alter Name für neue Schlagzeilen. Angela Merkel. Kehrt die frühere Kanzlerin noch einmal offiziell zurück? Womöglich als Bundespräsidentin? Das will die Bild-Zeitung gehört haben. Was wir von diesem politischen Gerücht halten sollen und wie ernst das zu nehmen ist, das weiß unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Carina, erzähl uns. Im Umfeld von Friedrich Merz gibt es die Befürchtung, dass die Grünen Angela Merkel für das Amt der Bundespräsidentin ins Spiel bringen könnten. Wie ernst nimmst du dieses Gerücht und ist das überhaupt realistisch?
Naja, Gabor, also nach allem, was ich so recherchiert habe, ist das mehr unterhaltsame Schmonzette als wirklich seriöse Überlegung. Ich höre da aus der Union vor allem eine gewisse Belustigung. Und naja, Kommentare lauten so, alles etwas albern bis abwegig und weltfremd. Aber dahinter steckt natürlich schon der Stoff, der jeden guten Blockbuster füllt, nämlich Rivalität, Ränkespiele und Rache. Naja, und der hat möglicherweise auch die Fantasie bei dem ein oder anderen etwas beflügelt.
Alles klar, aber warum kommt dieses Gerücht dann gerade jetzt hoch?
Naja, ganz einfach, weil der politische Kalender die Gerüchteküche natürlich anheizt. Denn in einem Jahr endet die zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Das heißt, das höchste Amt im Staat ist neu zu vergeben. Und das muss auch vorbereitet werden. Daher kursieren ja schon wirklich seit einigen Monaten viele Namen. Zum Beispiel Ilse Aigner, Karin Prien, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Julia Klöckner. Du siehst, Gabor, das Einzige, was als gesichert gilt, das ist, dass es nach 12 Männern endlich mal eine Frau geben soll.
Und was haben die Grünen eigentlich damit zu tun? Bitte klär uns auf.
Naja, also gewählt wird ja in der Bundesversammlung und die besteht ja aus allen Bundestagsabgeordneten und nochmal so vielen Vertretern, die von den Landesparlamenten entsandt werden. Naja, und da noch einige Landtagswahlen anstehen, ist ja nicht klar, ob Schwarz-Rot am Ende eine eigene Mehrheit in eben dieser Bundesversammlung haben wird. Möglicherweise braucht es auch eine Allianz mit den Grünen. Und da hat Merkel ja beinahe sowas wie Heiligenstatus. Allerdings, die Grünen dementieren auch hart. Auch mir gegenüber sagte ein hochrangiger Grüner, absoluter Quatsch.
Und Merkel?
Naja, die scheint die Gerüchte zwar zu genießen, aber ebenso ihre Freiheit. Und sie hat auch schon abgewunken.
Danke, Carina. Wir sehen uns gleich auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank für das Update. Ich freue mich. Bis nachher.
Ich freue mich auch. Bis gleich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es zum Beispiel neue Zahlen von Mercedes. Und da läuft es nicht so richtig rund. Richtig, Anne Schwedt in New York. Einen schönen guten Morgen.
Hallo Gabor. Ja, bei Mercedes ist der Glanz im Moment ziemlich verblasst. Der Jahresgewinn ist 2025 um 57% eingebrochen. Vor allem wegen teurer Zölle, eines schwacheren China-Geschäfts und Gegenwind durch Wechselkurse. Der Konzern rechnet auch in diesem Jahr mit einem harten Umfeld. Die Rendite im Autogeschäft soll nur noch zwischen 3-5% liegen, also deutlich weniger als zuletzt. Gleichzeitig sollen Kosten weiter runter und neue Modelle den Absatz stabil halten. Für die Börse heißt das, Umsatz wohl nur noch auf Vorjahresniveau, Gewinne dank Sparprogramm etwas höher, aber die Zeit der dicken Margen im Luxussegment sind erstmal vorbei, Gabor.
Und noch ein Blick in die USA an. Hier ist ja die Rede von einer neuen Immobilienkrise im Bereich der privaten Hauseigentümer. Was hat's damit auf sich?
Ja, in den USA reden viele von einer neuen Immobilienkrise, weil der Markt gerade wie eingefroren wirkt. Die Verkäufe bestehender Häuser sind im Januar um mehr als 8% eingebrochen, auf den niedrigsten Stand seit gut 2 Jahren. Und das, obwohl Hypothekenzinsen zuletzt etwas gesunken sind. Das Paradoxe ist, rein rechnerisch wird Wohnen sogar etwas erschwinglicher. Löhne steigen schneller als die Preise. Die NRA Affordability Skala sieht auch so gut aus wie seit 2022 nicht mehr. Aber es gibt schlicht zu wenig Angebot. Die Preise bleiben mit knapp $397.000 im Median auf Rekord-Januar-Niveau. Und viele Eigentümer mit günstigen 3%-Krediten rühren sich einfach nicht von der Stelle. Und genau das meint der Chefökonom der Maklervereinigung mit einer neuen Wohnungskrise. Hausbesitzer sitzen komfortabel auf hohen Wertzuwächsen, während vor allem Mieter und Erstkäufer kaum reinkommen in den Markt. Die Amerikaner sind also beim Thema Wohnen im wahrsten Sinne des Wortes festgefahren, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es nicht nur Notfalltelefone für Naturkatastrophen gibt, sondern auch für den krisenhaften Moment, wenn eine Boyband sich auflöst. Denn an diesem Tag im Jahr 1996 gab die britische Boygroup Take That ihre Trennung bekannt. Großes Drama. 6 Jahre nach der Gründung, ausgerechnet am 22. Geburtstag von Robbie Williams. 6 Jahre lang eroberte die Boyband die Herzen junger Mädchen in ganz Europa mit ihren Balladen, Covers und Hits wie Back for Good. Doch nach ein paar extrem erfolgreichen Jahren nahm die klassische Popstar-Geschichte ihren Lauf, zu viele Partys, Drama, Druck vom Management und immer das Gekreische der Fans. Und irgendwann war klar, das war's. Für viele Fans und Freunde der Band war die Nachricht ein Schock. Die Reaktionen waren hysterisch, Heulkrisen, Schreianfälle, Drohungen mit Suizid. Bei Sendern wie Bravo, Viva, MTV explodierten die Telefonleitungen. Es mussten extra Seelsorge-Hotlines eingerichtet werden, um mit diesem massiven Liebeskummer umzugehen. Die jungen Frauen von damals sind längst erwachsen und die gebrochenen Herzen hoffentlich verheilt. Die Jungs von Take That sind auch keine Jungs mehr, sondern gesetzte und in manchen Fällen sogar untersetzte Männer. Sie sind auf Tour und mit dem alten Draufgänger Robbie Williams hat man sich auch wieder vertragen. Gott sei Dank. Ich wünsche der Band und uns allen einen friedvollen Start in dieses Wochenende. Übrigens, wenn Sie uns auf Spotify hören, geben Sie uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und folgen Sie uns. Damit unterstützen Sie diesen werbefreien Pionierjournalismus. Vielen Dank. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.